Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Staffel 8, Folge 163, geht es unter anderem um die PSP Go, Turtles Mutants Unleashed, eine Xbox 360 aus Bausteinen und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Fallout-Serie und ein Palm-Handheld im Kino. Los geht's! Zu Beginn, wie immer, der große Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank dafür. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ja, heute gibt's überraschenderweise wieder ein Whisky, aber kein offizieller Sponsor, sondern der wurde mir gesponsert vom Arbeitskollegen, vom lieben Laurin. Schöne Grüße und herzlichen Dank dafür. Und zwar hat der Gute mir einen Talisker mitgebracht. Port Rouge Single Malt mit Portwood Finish. Ich wollte den schon länger mal probieren und ich meine, wir hätten auch im Discord schon mal im Genussmittelquatsch in der Männerquatsch Society darüber gesprochen. Ich konnte den Beitrag allerdings jetzt nicht mehr finden und ich bin mir auch unsicher, ob ich den schon mal getrunken habe. Ich meine nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall heute probieren, erneut probieren und meine Eindrücke dann mit euch teilen. Und den werde ich mir jetzt erstmal einschenken. Kommt in einem schönen Flachmann. So lobe ich mir das. Oh ja, riecht recht rauchig. Knappe 2 Zl haben wir hier. Genau ein Dram. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn er schmeckt, dann musst du mir mehr mitbringen, Laurin. Schauen wir mal. Erstmal reinriechen. Oh ja, schön rauchig, fruchtig. Der Klappentext sagt, finished in Portwood Cask. Generous and inviting malts burst with rich fruit notes giving way to the warm embrace of sweet smoke. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Schön fruchtige Noten, rauchige Noten drin. Alles sehr, sehr nett. Ich würde jetzt also dunkle Früchte oder sowas erwarten. Na, schauen wir mal. Probieren wir mal. Prost. Mhm. Ja, typischer Talisker-Charakter so ein bisschen. Rauchig, bisschen wild. Der Port kommt auch ganz gut. Ja, und so ein bisschen ja, schokoladig, würde ich sagen. Bitterschokolade. Habe ich drin. Nicht übermäßig komplex, aber vielversprechend. Schauen wir mal, wie der sich so über die Sendung entwickelt. So, los geht's mit Retro. Und zwar möchte ich gerne mal über die PSP sprechen, beziehungsweise die PSP Go genau genommen. Das ist die, ja, die PSP-Variante, die ohne Laufwerk daherkommt. Zum Ende der Lebenszeit der PSP war das so ein Versuch, auf den All-Digital-Zug aufzuspringen von Sony. Das Ding hat intern, glaube ich, 16 GB Speicher. Man kann es dann noch erweitern mit einer 16 GB Memory Card. Allerdings muss man da diese proprietären Sony Memory Sticks verwenden, die damals schon sehr, sehr teuer waren und ja, auch, glaube ich, maximal 16 GB haben. Also eine recht begrenzte Geschichte. Und natürlich ist es kein Laufwerk drin, deswegen kann er keine Discs abspielen. Und man muss halt nur die Downloadable Games halt sich dann runterziehen. Das ist heute, sag ich mal, nicht mehr ganz so utopisch, wie es damals war, als das Ding rauskam. Denn damals war das einfach nicht üblich. Ne? Dann war das Ding halt auch nicht günstig. Es war keine Low-Budget-Version, auch wenn das sich ein bisschen so angefühlt hat und ein bisschen so aussah, weil die optisch war das Ganze so ein bisschen an diese Sony-Handys auch angelehnt. Man konnte da das Ding zusammenschieben. Das sah dann so ein bisschen aus wie ein Handy. Und wenn es auseinandergeschoben wurde, waren halt sehr flache Tasten darunter mit sehr flachen Bedienelementen. Der Screen selber war jetzt auch, glaube ich, ein bisschen kleiner als der von der normalen PSP. 2009 kam das Ding auf den Markt. Es wurde damals auch auf der Gamescom gezeigt und ich habe es dann in der Hand gehabt und dachte mir, war mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ne? Einerseits konnte ich verstehen, dass man so ein bisschen all digital gehen wollte, aber auf der anderen Seite war mir von vornherein klar, dass das Ding zur damaligen Zeit, das ist ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, absolut keine Schnitte hat zum, sag ich mal, Vollpreis mit den eingeschränkten Möglichkeiten irgendwie zum Erfolg zu werden. Ich habe es mir auch damals nicht gekauft. Ich weiß auch noch, wie ich da am Sony stand damals auf der Gamescom. War schon Gamescom, glaube ich, in Köln, ne? 2009 müsste Gamescom schon gewesen sein oder Games Convention noch. Mir da also wirklich so ein verzweifelte Messer aus Test versucht, das Ding schmackhaft zu machen. Und ich sage, sorry, ich kann das nicht ernst nehmen, was ihr da zeigt. Ich meine, klar, die konnte da jetzt einfach nichts dafür oder so. Aber ja, man hat schon gemerkt, das war irgendwie so ein verzweifelter Versuch. Also ich weiß nicht, was Sony da geritten hat, dass sie dachten, das Ding kann ernsthaft irgendwas verkaufen. Ich habe es mir natürlich später im Nachhinein, als das Ding relativ günstig dann mal irgendwie bei Kleinanzeigen zu haben war, habe ich mir mal eine gekauft. Da gab es auch eine Dockingstation dafür, dass man so einen Fernseher anschließen konnte. Alles recht nett. Aber ja, es ist halt wirklich mehr so ein Gimmick, so ein Gadget, ne? Und warum rede ich da jetzt drüber? Ja, es gibt jetzt mittlerweile einen Mod, oder es gab ihn schon länger, aber jetzt gibt es eine neue Variante davon, die eben diese Memory-Stick-Problematik löst. Das ist nämlich ein Mod, der das Ganze dann mit einer SD-Karte ausstattet und somit halt eine Speichererweiterung bis zu 128 GB dann erlaubt. Und 2019 gab es da wohl schon mal einen Mod zu. Der hat das aber dann eingestellt, der Verkäufer. Und jetzt gibt es halt neue, mit eigenen Improvements ausgestattete neue Mods, wie den Genius Game Mod. Und da gibt es auch ein schönes YouTube-Video zu von Macho Nacho Productions. Werde ich auch mal entsprechend verlinken. Und da geht es halt darum, diesen Mod dann zu verbauen. Es ist wohl so, dass dann hinten ein minimaler Hubbel im Gehäuse entsteht, weil das Ding wirklich sehr kompakt schon gebaut ist. Da eigentlich gar kein Platz mehr drin ist, das zu machen. Aber wer eben ja, mehr Speicher haben möchte, der benötigt halt einen solchen Mod. Und in Zeiten, wo man solche Konsolen dann, die älteren gerade, mit SD-Mods dann auch ganz gut mit Games ausstatten kann, ist das sicherlich eine schöne Möglichkeit, wenn man da das Ding tatsächlich heute noch nutzen möchte. Ich fand es ganz cool, weil das Ding jetzt halt dann 15 Jahre später einfach ein Problem behebt, was Sony damals hausgemacht dem Ding verpasst hat, indem es halt sein eigenes Memory-Format da pushen wollte, was sich ja letztlich natürlich gegen MicroSD eben nicht durchsetzen konnte. So haben wir einen Fix für ein Sony-Problem 15 Jahre später, was das Gerät dann so ein bisschen benutzbarer macht. Ja, weiter geht's mit Nintendo. Und zwar gibt es ja die Arcade Archives von der Hamster Corporation. Das sind ja im Prinzip Arcade-Ports, Arcade-Emulationen, wenn man so will, auf den aktuellen Konsolen, unter anderem der Switch. Da werden halt Automaten-Games emuliert, zum Beispiel eins meiner Lieblingsspiele, das Puzzle Bubble. Da ist dann im Prinzip alle Varianten, die es davon gibt, alle verschiedenen Sprachvarianten, alle und dann vielleicht noch irgendwelche Hacks oder so, dann spielbar. Und man kann dann die Varianten zocken, die man bevorzugt und in einer schönen Emulationsoberfläche. Und auf die Weise erhalten sie halt auch viele Arcade-Games oder emulieren sie teilweise auch erstmals. Und das ist eine sehr schöne Sache. Da hatte ich einmal auch einen Beitrag, hatten wir gemacht, zu dem frühen Nintendo Arcade-Automaten Skyskipper, der halt damals auf dem Atari 2600 umgesetzt wurde und die Arcade-Version eben noch nicht für eine Konsole. Und da die entsprechende Sendung kann ich ja nochmal verlinken in den Shownotes. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in dem Zusammenhang. Ja, und es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Die machen sehr viel, engagieren sich da zur Erhaltung der Videogames, was ich eine gute Sache finde. Und die haben jetzt mittlerweile über 400 Titel im Archiv. Und die kann man halt in den verbreiteten Online-Shops der Konsolen runterladen und hier dann eben auch auf der Switch. Und ja, wer da mal reinschauen möchte, sollte dies tun, immer gut Videospielkultur zu erhalten. Dann gibt es ein kleines Update zu Paper Mario, The Thousand Year Door, die Legenden von Äonentor, was ja ein GameCube-Titel ist, der recht teuer ist, weil er auch bis jetzt noch nicht auf andere Konsolen geportet wurde. Wird ja jetzt für die Switch geportet, haben wir auch, glaube ich, schon darüber gesprochen. Da gibt es jetzt ein Launch-Date, nämlich den 23. Mai. Das als kleines Update dazu. Und dann ist das Ganze verfügbar. Und dazu gibt es dann auch eine physische Version, die man mittlerweile bei Amazon vorbestellen kann und die ich auch mal in den Shownotes verlinken werde. Und dann ebenfalls eher als kleines Update zu verstehen. Wir hatten in der entsprechenden Gamescom-Berichterstattung über System Shock gesprochen, das System Shock Remake, das hat mir damals recht gut gefallen. Die PC-Version ist mittlerweile erschienen und da gibt es jetzt, ist jetzt also auch eine Konsolenversion angekündigt und das Ganze soll jetzt am 21. Mai 2024, fast ein Jahr nach der PC-Version, dann auch erscheinen für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series und ja, hat mir damals gut gefallen, wie gesagt. So einen leichten Retro-Look, Retro-Textur-Look. Und wer da also bis jetzt gedacht hat, oh, ich bin kein PC-Spieler, wäre aber interessant, der kann dann jetzt demnächst auch das Remake auf Konsole zocken. Auf System Shock 3 warten wir nach wie vor. Da gibt es allerdings weiterhin nicht wirklich was Neues. Und das hatte ja eine recht bewegte Entwicklungsgeschichte. Nightdive Studios haben die Rechte an Otherside Entertainment abgetreten und diese haben die Markenrechte 2020 an Tencent weiterverkauft. Somit ist unklar, ob es den dritten Teil überhaupt geben wird. Aber wir nehmen erstmal das Remake auf PC und Konsole. Dann, was ich sehr schön finde, es gibt ein neues Turtles-Game. Ich bin großer Turtles-Fan und auch ja, diese Turtles-Beat'em-Ups vor allem. Zum 40. Jubiläum der Turtles und als Nachfolger von Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem kommt dann also jetzt dieses neue Beat'em-Up raus. Hier haben wir jetzt Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Unleashed, was im vierten Quartal 2024 für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC erscheinen soll. Outright Games das Spiel veröffentlichen. Grafisch, also die Screenshots, die ich da jetzt hier gefunden habe, sehen recht nett aus. So ein bisschen Cell-Shading-Look, ein bisschen Comic-Look. Und erinnert mich dann schon so ein bisschen an die alten Turtles Beat'em-Ups, die ich sehr mag, wie gesagt. Bei den Key-Features Fight and Grow, The Four Heroes, Unlocking Moves and Abilities. Man kann also die Charaktere irgendwie aufleveln. Natürlich Beispieler, Couch-Koop, Cooperative Play ist geplant. Und ja, bin gespannt, was sie da aus dem Hut zaubern. Und vielleicht ist das das nächste gute Beat'em-Up in meiner Sammlung. Das Mutant Mayhem war ja auch ganz ordentlich der Vorgänger. Dann habe ich hier noch eine kleine Meldung. Und zwar, es gibt ja sehr viele Konsolen und Videospiel-related Lego-Sets. Der Atari 2600, Pac-Man-Automat und so weiter. Was da alles so gibt. Ein NES, auch diverse Nintendo-Sets. Und ein Konkurrent, kann man sagen, von Lego sind ja diese Klemmbausteine bzw. Megablocks. Megablocks ist ja von Mattel, die haben einfach das für sich auch entdeckt. Nachdem da diverse Patente für die Klötzchen ausgelaufen sind, kann ja jetzt im Prinzip jeder Lego nachmachen. Das machen sie auch schon seit vielen Jahren, ich glaube, also auch schon mindestens 15 Jahre oder so. Und die haben halt ganz gerne mal Videospiellizenzen, die sie da abhandeln. Halo ist eine der großen Lizenzen, die sie haben, die sie auch schon von vornherein hatten. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren so ein Halo Warthog aus diesen Megablocks geschenkt bekommen. Und was sie jetzt als nächstes machen, ist halt eine Xbox 360 aus diesen Bausteinen Megablocks. Und zwar 1342 Teile soll das Ganze haben, inklusive Controller mit Leuchteffekten. Und es gibt ein paar Easter Eggs, zum Beispiel ist da ein Laufwerk versteckt. Wenn man da die Halo 3 CD einlegt, wird das Motherboard aktiviert, was immer das heißt. Also es ist auf jeden Fall auch so ein Halo 3 Game hier abgebildet. Ja, sicherlich ganz nett für die Leute, die sowas mögen. Das soll um die 150 Euro kosten oder aufwärts. Da kriegt man mittlerweile schon ein paar originale Xboxen für. Ich bin ja immer, ja, was soll ich sagen, kein Riesenfreund davon, diese Konsolen aus Lego nachzubauen. Ich bin ja immer schon am Überlegen, ob ich diese Mini-Konsole kaufen will, weil ja, ich habe ja die Originalkonsolen und was soll ich mir die da nochmal in Mini oder in Lego, in was weiß ich was holen, aber es gibt ja sicherlich da viele, die dafür affin sind, die da Bock drauf haben. Jetzt hat man also auch noch die 360 als Baustein-Set verfügbar demnächst. Ja, in dem Fall dann halt eben nicht Original-Lego, aber immerhin ein Lego-Imitat. Ab dem zweiten Quartal 2024 ist das Ganze dann im Handel und kann schon vorbestellt werden bei den einschlägigen Händlern. Dann haben wir noch im Film- und Serienbereich die Ankündigung, dass es einen neuen Super Mario Animationsfilm geben wird. Letztes Mal haben wir schon gesagt, es gibt ist noch ein Zelda-Film angekündigt worden. Aber jetzt tatsächlich auch nochmal ein neuer Animationsfilm zu Super Mario Bros. Der erste war ja sehr erfolgreich mit über 1,3 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis. Und auf der Liste der erfolgreichsten Kinofilme überhaupt hat der Super Mario Bros. Film den 16. Platz immerhin ergattern können. Und ja, Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto höchstpersönlich ist ja involviert in der Umsetzung dieser Filme. Wieder in Zusammenarbeit mit Illumination, dem Animationsstudio, wollen sie dann jetzt also den nächsten Film in die Kinos bringen. Und der soll am 3. April 2026 starten. Und wenn er auch nur halb so gut wird wie der erste, dann sollte das sich lohnen, sich den anzuschauen. Also ich fand den sehr, sehr gut gelungen, den ersten Film. Da freuen wir uns drauf. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung der musikalischen Art. Und zwar habe ich ja schon das ein oder andere Mal auf der Gamescom im Retro-Bereich die Band Endgegner erwähnt, gefeatured. Und wir hatten auch schon mal die Möglichkeit, da was aufzunehmen und haben es auch schon im Musikteil einer Gamescom-Folge dann auch mal abgespielt, ein, zwei Songs. Und die gehen jetzt auf Tour. Endgegner Jazz heißen sie ja. Machen Videospielmusik, interpretieren die, ja, machen da echt tolle Sounds. Und die haben also eine Zugabe zu ihren Final Fantasy VII Konzerten des letzten Jahres. Final Fantasy VII ist ja jetzt wieder durch das Remake des zweiten Teils, was im Februar erschien, wieder in aller Munde. Deswegen ist das da so ein bisschen auch Schwerpunktthema. 4 Termine gibt es da und die sind jetzt auch noch in der Zukunft, wenn ihr das zeitnah hört, nämlich am 20.03. in Berlin, am 21.03. in Hamburg, am 22.03. in München, am 24.03. in Dortmund. Und ich hatte auch eigentlich vorgesehen, mit dem Ramon von Endgegner Jazz ein Interview zu führen hier für die Sendung. Das habe ich leider zeitlich alles auch nicht auf die Reihe bekommen. Deswegen an der Stelle schöne Grüße trotzdem und viel Erfolg bei der Tour. Und ich hoffe, dass dann jetzt durch diese kleine Ankündigung da auch vielleicht noch ein paar Leute zu euch finden. Und wer da Bock drauf hat, informiert euch gerne im Netz. Schaut gerne mal auf der Webseite endgegnerjazz.com vorbei und da werdet ihr sicherlich alle Informationen auch zu den Konzerten finden. Oder auf Instagram, das heißt der Account, einfach endgegnerjazz. Viel Spaß allen, die dort teilnehmen. So, es ist soweit. Wie schmeckt uns denn nun dieser Talisca Port Rouge Portwein Finish? Ich nehme nochmal einen Schluck. Also ich finde ihn sehr angenehm, gerade diesen Portwein-Finish kommt sehr, sehr gut, weil der normale Talisca ist ja wirklich so ein rauchiger maritimer Whisky und der auch teilweise mir ein bisschen zu zackig daherkommt und der Portwood, der tut dem echt gut und ich glaube, da werde ich den guten Laurin nochmal bitten, mir doch nochmal einen Dram mitzubringen. Ist ein echt guter. Und die Flasche ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die kostet auf jeden Fall unter 40 Euro. 35 bis 40 Euro, das liegt die so. Dafür kann man das echt machen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich direkt jetzt mir eine davon shoppen will. Da würde ich, glaube ich, lieber nochmal probieren wollen. Aber ist gut, kann man machen. Also gefällt mir. Schöne Sache. Ja. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne und die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Website. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Auch vielen Dank allen Unterstützern. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.